Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More. Ja, ich drehe heute eine kleine Runde noch um mein Hotel hier in der Nähe von Unterkolm. Bin also gerade noch in der Schweiz, war heute früh wandern. Ich bin ziemlich durch den Wind. Es war ganz schön anstrengend. Aber wenn man dann schon mal übers Wochenende in der Schweiz sein darf, wenn es dann eben darum geht, dann, wenn man so will, den Freitag aus der jetzt noch laufenden Woche mit dem Montag dann in der kommenden Woche zu verbinden, weil dann eben hier noch ein paar Sachen zu erledigen sind, dann ist das natürlich auch, denke ich mal, ein guter Anlass, dann die Gegend hier so ein bisschen noch zu erkunden. Jetzt ist das Wetter nicht ganz so optimal, aber das spielt keine Rolle. Solange es nicht regnet, laufe ich einfach ein bisschen durch die Gegend und nehme euch sozusagen mit auf meinem Spaziergang und natürlich aber auch sozusagen in meine Gedankengänge. Ich habe jetzt als letzten Podcast das Thema AI aufgegriffen. Da wird es sicherlich dann auch bald eine zweite Folge geben. Ich muss einfach sehen, dass ich den Matthias Bauer dann nochmal zu greifen kriege. Aber das soll sich irgendwie einrichten lassen. Oder ich mache natürlich auch mal eine Folge jetzt vielleicht noch mit einem anderen Vertreter dann aus der Time-to-Act-Gruppe oder mal auch mit einem Anwender zu dem Thema. Wir überlegen gerade ein ganz spannendes POC-Konzept. Proof of Concept, naja, zumindest einen ganz spannenden Proof of Concept zum Thema Task Mining mit einem unserer Kunden. Und ja, da bin ich auch mal wirklich extrem gespannt, was dabei alles an neuen Ansätzen entstehen kann. Und das Ganze natürlich eben im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Aber das soll heute eben nicht das Thema sein, denn wie gesagt, das werde ich in den nächsten 2, 3 Wochen, muss ich mal schauen, kommt doch bald die Urlaubszeit, dann zumindest in Angriff nehmen. Aber ich will euch zumindest nur hier schon mal signalisieren, diese Serie geht auf jeden Fall weiter. Ja, heute eben als Thema etwas, was aber trotzdem, glaube ich, so ein bisschen in diesen, sag mal, in diesen konzeptionellen Kontext durchaus reinpasst. Ja? Also wir reden halt von künstlicher Intelligenz. Und ich finde es ganz spannend, also ich habe letzte Woche wieder ein Gespräch führen dürfen mit einem CIO und dann wollten wir eigentlich am Freitag kurz noch uns abstimmen zu einem bestimmten Thema. Und da meinte er, ja, er muss jetzt mal in ein Training rein zum Thema Microsoft Copilot. Ja, und jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, Copilot, was das als Lösung ist, das kann man natürlich sich irgendwo im Internet auch irgendwo anschauen. Das muss ich jetzt nicht in aller Breite erklären. Aber es ist, ich möchte mal so sagen, so der Franz Klammer 2.0 von Microsoft, also ein kleines Helferlein, was letztendlich dabei unterstützen soll, die Produkte, die es von Microsoft gibt oder die Services natürlich einerseits auch effizienter nutzen zu können. Ne, aber ich sag mal, da hilft die künstliche Intelligenz, wenn man so will, eben so im, ich sage jetzt mal durchaus, im Verborgenen, ne, das ist natürlich klar, man sieht diese Lösung, das wird dann auch als extra Icon angezeigt in den Menüleisten, aber da passiert eben viel im Hintergrund. Das ist eigentlich wirklich etwas out of the box, da muss man nicht großartig irgendwie noch Daten reinfüttern oder sonst irgendwas. Das läuft einfach, ne? Plug and play, ne? Und da ist viel Play dabei, das muss man ja mal sagen. Und das ist wirklich so eine, ich sag mal, so eine Erkenntnis, die ich auch mitnehme aus vielen Gesprächen, die ich in den letzten paar Monaten mit CIOs geführt habe, ist, dass es immer mehr den Wunsch gibt, eigentlich Lösungen zu finden, die man einfach so einsetzen kann, ja? Die einen das Leben leicht machen, ja? Die doch nicht so kompliziert sein müssen. Na, und das ist, glaube ich, aber auch eine ziemliche Herausforderung, auch für die Softwarehersteller. Ich sage mal, am Ende etwas anzubieten, was natürlich auch möglichst auf ein breites Publikum trifft, ja? Wo man möglichst viele Anwendungsfälle natürlich auch in irgendeiner Form adressiert, ja? Also ohne dann eben gleich so viele Anfragen der Kunden dann zu bekommen, wo es dann wieder darum geht, ja, mach noch mal das als zusätzliches Feature und kannst du das nicht ein bisschen schneller machen und kann das nicht ein bisschen bunter sein und am besten schmeckt es nur nach Erdbeere. Ja? Also das ist natürlich immer so ein bisschen der Spagat, den auch die Softwarehersteller dann letztendlich durchleben, ist nahe auf welche Idee, die dann ja vielleicht auch von dem Kunden kommt, setzt man dann oder gibt es dann, ich sage jetzt mal so, das, was halt irgendwie allen schmeckt, ne? Und wenn ich dann eben was extra will, dann gibt es das eben nicht. Ne? Das ist aber tatsächlich heute so eine Entwicklung, die ich wahrnehme, dass CIOs eben tatsächlich einen ganz klaren Wunsch haben, möglichst ihr Leben zu vereinfachen. Ich habe mir das ja selber auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Deswegen habe ich mal so einen Slogan geprägt, Simplicity first, ne? Also so nach dem Motto, einfach soll es sein, nicht kompliziert. Ne? Wir haben genug Komplexitäten, mit denen wir es zu tun haben. Fängt im Privaten an, geht über Politik, Weltgeschehen und Sonstiges. Und hinten raus soll es jetzt, was weiß ich, wenn es dann um die eigene IT geht, jetzt bitte doch nicht noch viel komplexer sein. Wir haben doch schon genug Sorgen. Ja. Also wir merken, oder ich merke ganz deutlich, es gibt den Wunsch nach Einfachheit. Das schwingt in uns irgendwie allen mit. Ja. Und das ist auch völlig egal. Das ist jetzt eben nicht nur bezogen auf das Thema IT, aber da macht es sich durchaus eben bemerkbar. Ja. Ich muss mal anfangen, so ein bisschen aus der Historie. Ne. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre im IT-Bereich unterwegs. Am Anfang, wo es noch keine IT gab, da war, wenn man so will, das, was dann an Lösungen eingeführt wurde, natürlich wirklich eine sehr stumpfe digitale Umsetzung dessen, was eben in einem Unternehmen an Prozessen existierte. Ja. Und das heißt, man hat letztendlich eins ganz konkret gemacht. Man hat beispielsweise eben ein Formular, was bis dato dann eben Papier war, ja, als Eingabemaske umgesetzt, sodass die Daten dann eben direkt im System verfügbar waren. Und man hat natürlich das Formular auch genauso auf der Bildschirmoberfläche dann dargestellt, wie es letztendlich eben auch als Papierformular bekannt war. Ne? Also das hat man wirklich dann auch in dem Sinne durchaus, ich sag jetzt mal, individuell angepasst. Ja? Und nicht nur das, weil das wäre ja einfach nur das Thema Datenerfassung, sondern man hat natürlich auch die dahinterliegenden Prozesse zum Teil wirklich auch hart programmiert, ne? Also wie dann eben Daten an irgendeiner Stelle dann zentral zusammengeführt werden, für irgendeine Auswertung genutzt werden oder meinetwegen dann natürlich auch weiterverarbeitet und dann in irgendeiner Form in ein Ergebnis überführt werden. All das war durchaus eben hart programmiert, ne? Und hundertprozentig, sag mal hundertprozentig, aber entlang der Anforderungen des Unternehmens, ja, und des konkreten Prozesses, der dann im Unternehmen dann eben so bestand. Naja, ich kann da, ich sag mal so als Beispiel auch mal nennen. So ein klassisches Beispiel für mich, wirklich, wo ich immer wieder denke, ja genau, deswegen ist es auch schief gegangen. Ja, die Post zum Beispiel, ne? Wisst ihr wahrscheinlich selber, und das ist jetzt, bin ja lang genug weg von der Post, da gebe ich also keine Geheimnisse preis. Ich habe ja mal eine ganze Weile im Bereich Filialbetrieb gearbeitet und war dort unter anderem eben an dieser Schnittstelle zwischen Fachseite und IT, also ich sag mal sowas wie Demand Management, ne? Aber ich sag mal auch so ein bisschen Architektur, ne? Also das war so meine Rolle. Und ich habe mich damals schon immer wieder gewundert, warum machen wir das eigentlich? Denn was hat die Post gemacht gehabt? Die hat also für den bloßen Prozess des Verkaufs einer Briefmarke, natürlich noch für viele andere Transaktionen, die dann eben in einer Filiale umgesetzt wurden, ganz klar, ne, das ist ja so kompliziert, ne, hat sie eben ein eigenes Kassensystem entwickelt. Das nannte sich damals E-Post, ne, elektronische Post. Dann hat man es irgendwann umbenannt, dann hieß es Zora, ne, zukunftsorientierte Retail-Applikation. Aber ich muss ja sagen, ne, also was sollte diese Software machen? Die lief dann eben in den Filialen. Ne, also wenn man in die Filiale reingeht und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Schalter, der nimmt dann die Sendung an und was weiß ich, scannt irgendeinen Barcode oder tippt da irgendwo was ein. Na, da läuft eben Zora, ne, oder eben früher EPOS. Und das war eine komplett eigenentwickelte Software von der Post. Also natürlich eigenentwickelt, da sind natürlich auch externe Softwareentwickler mit involviert gewesen. Und alles natürlich wunderbar, ne? Hat exakt gepasst. Ne? Und so analog SAP, ne? Bei SAP gibt es ja Transaktionscodes. Ne? Ich will die jetzt gar nicht alle irgendwie hoch und runter beten. Aber da gibt es eben Transaktionscodes, wenn ich bestimmte Dinge verbuchen möchte im Bereich Warenwirtschaft oder im Bereich Finanzbuchhaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kennen die dann, tippen die ein und dann geht eben eine Maske auf und dann können die dort ihre Sachen eintragen. Genauso war eben auch EPOS-Zora programmiert. Da war unter anderem die 1110, das kann ich so, glaube ich, noch so aus meinem Gedächtnisprotokoll abrufen. Das war dann eben der Verkauf von Briefmarken. oder war es vielleicht die Annahme von der Briefsendung? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, und natürlich wurde dann beispielsweise bei der Annahme der Briefsendung auch noch sowas vermerkt wie, keine Ahnung, da gab es noch die Möglichkeit, sowas wie Zusatzservices eben dazu zu buchen, sowas wie Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein, was weiß ich, Sendungsversicherung, irgendwie so etwas. Ja. Das gab es natürlich dann auch als Auswahlfeld. Ne? Und da man ja ganz klar bei dem Verkauf eines Briefversands auch irgendwie eine Briefmarke braucht, gab es dann natürlich den Briefmarkenverkauf, bla 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 bla. So, aber wirklich 100% entlang dieses Prozesses, so wie das eben die Schaltermitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewohnt waren, ne, konnte man sich dann durch diese Eingabemaske klicken. Da werdet ihr sagen, was erzählt der jetzt so ewig lang über diese Situation? Ja, haha. Alles war hart gecodet, bis runter auf die Ebene der Mehrwertsteuer beispielsweise. Und noch viele andere Dinge. Ne? Und wenn natürlich jetzt am Ende beispielsweise der Regulator, also der Regulierer, ne? Da gibt es eben auch eine Regulierungsbehörde in Deutschland, die dann beispielsweise festlegt, wie schnell Sendungen zugestellt werden müssen, weil die Post ja irgendwie doch ein Monopol hat. Ne? Und dann sagt sie, ja, das musst du trotzdem deine Mehrwertsteuer anpassen oder Preisanpassungen. Dann war das mal nicht einfach so irgendwie klick, klick, klick. Ne? Und jetzt hast du den Preis angepasst, weil das am Ende irgendwie sowas wie ein Materialstammdatum war. Nein, es war ja hart programmiert. Also, na, was hat man gemacht? Man hat das Ganze entsprechend neu schreiben müssen. Ne? Und das hat natürlich wahnsinnige Kosten verursacht und es hat natürlich auch immer ewig lange gedauert. Ja? Und jetzt nehme ich das als Beispiel, weil das ist für mich eigentlich die alte Welt. Die alte Welt ist, und es gab eben auch mal eben einen, ich sage jetzt mal Experten, der eben gesagt hat, ne, Software ist in der Regel eben irgendwie auch ein gewisses Abbild dessen, was in einer Organisation, in einem Unternehmen an Prozessen existiert. Das ist das sogenannte Conway Law. Ja? Kann man sich gerne auch mal anschauen. Also das ist, wenn man so will, Die Software, die IT, die in einem Unternehmen im Einsatz ist, das ist immer so ein Spiegelbild dessen, wie komplex oder eben auch wie optimal ein Unternehmen in seinen Prozessen unterwegs ist. Ja, ja, und jetzt könnte man sagen, ist das nicht gut? Oder was ist daran so schlecht? Naja, wir müssen einerseits feststellen, die Welt ist ein bisschen dynamischer geworden. Ne? Das ist das eine. Man muss eben auch sagen, durch die zunehmende Voranschreitung der Digitalisierung haben wir natürlich mittlerweile auch IT-Systeme oder einen, ich sage es mal, größeren Scope dessen, was durch IT abgedeckt ist. So, wenn ich natürlich jetzt sozusagen immer in all diesen Bereichen in der gleichen Komplexität und Granularität unterwegs bin, wie ich das an diesen Startpunkten mal gemacht habe, dann entsteht natürlich ein wirklich sehr, 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 sehr kleinteiliger Ansatz. Ne? Und das führt natürlich eben, wie schon gesagt, zu entsprechend hohen Kosten. Kann kaum noch einer warten. Ne? Also wer weiß denn am Ende auch noch, wie die Dinge miteinander gut zusammen funktionieren? Geht das nicht irgendwie anders? Aber so war die IT über viele Jahre hinweg unterwegs. Ja? Und die Konsequenzen sehen wir heute noch. Und das ist auch eigentlich das, was dann eben heute immer so mit so technologischen Schulden gerne bezeichnet wird. Das sind eben solche hochkomplexen und verbastelten Systeme. Und da hat man hier noch was rangeschraubt und da noch was rangeschraubt. Und dann denkst du dir, okay, wo ist der Mehrwert? Also ich sag nochmal, wo ist der Mehrwert? Und das, also ich hatte damals einen guten Chef, ne, bei der Post. Ich kann mir seinen Vornamen nicht mehr in Erinnerung rufen, aber er hieß Borchardt mit Nachname. Falls er das jetzt hören sollte, war es wirklich ein feiner Chef. Und der hat damals auch gesagt, was machen wir hier eigentlich? Ist doch totaler Quatsch. Und er hat damals gesagt, also wir wollen ja auch so kleinere Postfilialen oder Partnerfilialen aufmachen. Also letztendlich eben gar nicht so komplex. Ich meine, am Ende, man sieht ja auch gerade, was passiert oder über die letzten Jahre passiert ist. Und es gibt ja eigentlich gar keine eigenen Postfilialen mehr. Mittlerweile ist das alles irgendwo an Partner übergeben worden. Oder die, ich sag mal, ja, die Deutsche Bank hat da noch mal ein bisschen gewildert und hat die Postbank-Filialen übernommen. Ne? Aber eigentlich nur auch wegen dieser Bankthematik. Ne? Und hat versucht, natürlich diesen ganzen Postteil da irgendwie rauszuschneiden. Wer will schon gerne am Ende Finanzprodukte verkaufen und sagen wir mal zwei Schalter weiter geht es um Rücksendungen und ne, oder um Paketannahme. Also das ist natürlich irgendwie, ne, da Clash of Cultures irgendwie so. Das hat also irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Heute reden wir eigentlich immer nur noch darüber, dass solche Postdienstleistungen, also das Versenden von Briefen, das Versenden von Paketen, das wird eben in der Regel von sogenannten Partnerfilialen umgesetzt. Und das sind natürlich, ich sage jetzt mal, von ihrer organisatorischen Ausrichtung keine originär Poststellen, ne? Die, wenn man so will, dieses Wissen um die Prozesse mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also ich, wie gesagt, ich war damals auch für Handbücher und sowas verantwortlich, habe das alles versucht zu simplifizieren, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also man hat das natürlich damals an eben zum Beispiel in Zeitschriftenläden, Wäschereien und Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellen und überall hat man dann halt solche Postpartnerfilialen aufgemacht oder hat dort eben sozusagen diesen Partnern die Möglichkeit gegeben, Postdienstleistungen zu verkaufen. Und dann war schon irgendwie erkennbar, die können eigentlich mit dieser Komplexität eben gar nicht umgehen. Und das war auch so ein Punkt, wo dann eben der Herr Borchardt damals gesagt hat, das machen wir jetzt anders. Wir machen jetzt Stahk. Ich habe damals auch so gedacht, das klingt so ein bisschen wie nach Sturzkampfbomber, Stuka. Aber die Stahk war dann die Standardhandelskasse. Und habe ich damals auch zu ihm gesagt, ich sag, warum haben wir das nicht eigentlich schon die ganze Zeit gemacht? Er hat nämlich ganz klar gesagt, was ist denn eigentlich so ein Riesenunterschied zwischen dem Verkauf einer Briefmarke und dem Verkauf eines ganz normalen Produkts, was weiß ich, meinetwegen auch sowas wie ein Lottoschein. Ja? Und da war dann ganz klar die Vorgabe, das muss doch eigentlich auch mit einer Standardkasse gehen. Ja? Also die Post ist doch deswegen nicht erfolgreicher mit dem, was sie in den Filialen dann macht oder wie die Dinge dort verkauft werden, weil sie ein individuell programmiertes Kassensystem hat. Und das ist genau der Punkt. Ja, also, wenn man mal drüber nachdenkt, ist die Post, ob sie heute noch erfolgreich ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, ne? Aber grundsätzlich ist doch die Post deswegen nicht erfolgreich oder weniger erfolgreich, wenn sie eben auf einen Prozess, wenn man so will, im Sinne des Wettbewerbsvorteils abstellt, der sowieso durch eine Standardlösung abgebildet werden kann, ja? Also nochmal, der Verkauf eines Produkts, das machen wir schon seit hunderten Jahren, hätte ich fast schon gesagt, ne? Natürlich noch nicht so lange mit dem Thema IT. Aber Kassensysteme, die wirklich hochgradig effizient und auch kostengünstig, ich sage mal, wirklich dann auch eingesetzt werden können. Ne? Und natürlich eben eigentlich auch die meisten Themen abbilden können im Sinne von, was für Codearten, also QR-Code oder Barcode können eingelesen werden und so weiter und so fort. Am Ende geht es ja nur um die Abfrage dann von irgendwelchen Stammdaten im Hintergrund. Ne? Das kann man auch mit irgendeiner Kasse von Wincor machen, von Toshiba oder was auch immer. Ja? Aber so hat eben die Post nicht gedacht, ne, und hat dort Millionen in die Entwicklung von so einer Individuallösung gesteckt. Ne? So, und ich glaube, der Herr Borchardt hat damals schon dieses Inverse Conway Law für sich erkannt. Damals wusste ich noch nicht, dass es dieses Inverse Conway Law gibt, ne, oder dass es Conway Law gibt. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen weiter. Und das Inverse Conway Law sagt nämlich aus, dass Unternehmen, und das ist eigentlich heute sozusagen dieser Gegeneffekt, ne, immer mehr dazu übergehen, Standardlösungen einzusetzen. Standardlösungen, die, wenn es eben um die, ich sage jetzt mal, nicht wirklich wertschöpfenden Prozesse geht im Unternehmen, das natürlich dann immer so wirklich auf den absoluten Standard auch umzusetzen. Ne? Also sowohl auf dem technologischen Standard, aber der technologische Standard ist dann eben auch sowas wie ein Prozessstandard. Ja? Also SAP hat das mittlerweile eben auch für sich erkannt. Ne? RISE with SAP in gewisser Weise. Ist das eben auch so ein Versuch von SAP, die Kunden aus dieser verbastelten SAP-Welt mit Custom T-Codes und weiß der Geier was, ne, wieder so ein bisschen zurück in den Standard zu führen. Ne? Also Fit to Standard heißt das dann auch bei SAP. Und es macht ja auch total Sinn. Also ich sage nochmal, kein Unternehmen ist wettbewerbsfähiger, bloß weil die Finanzbuchhaltungsprozesse individuell ablaufen und weil die ja so anders sind, weil man bei Z anfängt und bei A aufhört, wobei 99% der Welt bei A anfängt und bei Z aufhört. Ne? Also daraus entsteht kein Wettbewerbsvorteil. Ne? Aber der Aufwand, den man unternimmt als Unternehmen, genau dann diesen hochgradig individuellen Prozess auch in irgendeiner Software abzubilden, ne? Das kostet halt jede Menge Geld. Ja, so, und das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Also wir entwickeln uns in Richtung eines eher standardisierten IT-Portfolios, wo es eigentlich am Ende nur darum geht, natürlich wirklich etwas zu finden, was dann trotzdem möglichst alle meine Anforderungen abdeckt als Kunde. Ja, also ich muss auch sagen, es gibt jetzt nicht Softwarelösungen, die eben sozusagen alle Wünsche erfüllen. Aber im Einzelnen gibt es durchaus, ich sage jetzt mal, etablierte Lösungen, wo die meisten Anforderungen auch wirklich abgedeckt sind. Ja. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann muss ich mir natürlich vielleicht auch selber die Frage stellen, wenn ich dann irgendwann mal feststelle, es ist nicht wirklich passend. Ja. Irgendwie sind meine Prozesse anders als das, was die Software out of the box unterstützt, muss ich nicht vielleicht meine Prozesse anpassen. Ja? Und das ist eben dieses Inverse Conway Law. Und ich glaube, darauf bewegen wir uns hin. Und es hat eben aber auch was damit zu tun, dass heute Komplexität mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, dass die IT selber kaum noch in der Lage ist, diesen Flohzirkus an Applikationen zu managen, geschweige denn dann irgendwelche Individualsoftware oder, ich sag's mal auch so, verbastelte Standardsoftware. Ne? Also SAP für sich genommen ist ja eigentlich auch eine Standardsoftware, bietet aber, und das haben die natürlich auch, ich sag jetzt mal, fast schon so als USP natürlich auch über Jahre raushängen lassen, Kunden die Möglichkeit gegeben, das maximal halt zu individualisieren. Ne? Aber wie gesagt, jetzt selber bei RISE, ne, merkt die SAP ja auch, die müssen sich ja dann um diese Systeme kümmern, ne, und da auch Verfügbarkeiten gewährleisten und weiß der Geier was. Oder man merkt es dann, wenn es dann darum geht, wirklich jetzt noch aus der alten ECC-Welt jetzt in Richtung S4 zu migrieren. Ja, doch nicht so einfach, ne? Ja, was weiß ich, Datenmodell muss angepasst werden, Abläufe müssen angepasst werden. Wäre ja vielleicht ein guter Moment, jetzt wirklich da mal drüber nachzudenken, die eigenen Prozesse auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja. Und das ist eben dieser, ich sag mal, dieser Effekt, dieses Inverse Conway Law. Ich habe es jetzt mal anders formuliert, ne, das ist für mich eben Simplicity First. Also die Suche nach Lösungen, die sicherlich eigentlich so im Sinne von Fit, ne, also der Eignung, wirklich als Standard im Markt verfügbar sind, dass man natürlich dann über so Sachen nachdenken muss, wie was kostet die Lösung und wie kann ich ja beispielsweise auch sich verändernde Bedarfe, aber mehr so auf der Ebene der Anzahl User oder Anzahl Systeme, wie kann ich das skalieren hoch und runter, ne, dass ich dann natürlich auch vertragliche Lösungen finde, mit denen ich das, ich sage es mal, optimalerweise an auch die Entwicklung meines Unternehmens anpassen kann, aber nicht im Sinne von ich nehme jetzt mal, ich sage jetzt mal irgendeine andere Lösung außer SAP Workday und werde jetzt Workday so lange nerven, bis die eben eine individuelle Lösung für genau meine Anforderungen für mich programmiert haben. Das werden die nicht machen. Ja, und warum sollten sie auch? Ne? Was natürlich dort als Möglichkeit besteht und in so eine Richtung geht natürlich auch eine SAP, ist, dass man die Möglichkeit hat, die Funktionen oder die Abläufe innerhalb des Systems an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, weil nicht jedes Unternehmen gleich organisiert ist. Ja, also es ist immer die Frage, wie viele Abteilungen hat es, wie arbeitsteilig sind dann eben auch die verschiedenen Rollen aufgesetzt, ne? Wie sehen die Freigabeprozesse aus. Da ist ja jetzt auch nicht in jeder Branche alles gleich, ne? Und hier und da gibt es auch Regularien, die dann greifen und auf die man Rücksicht nehmen muss. Ne? Aber das wird dann abgebildet eben über, ich möchte es mal formulieren, so einen Clicky-Bunty-Ansatz, ne? Wie Matze Bauer dann sagen würde, also eben über so Low-Code-Ansätze. Ne? Bei SAP übrigens eben jetzt gerne dann in dem Zusammenhang auch mal genannt Signavio. Ne? Aber das mal nur, um hier sozusagen auch den Begriff nochmal zu nennen. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln. Ne? Was natürlich spannend ist, denn das ist so, ich glaube, da hat die IT mittlerweile eben wirklich so ein, wie möchte ich es formulieren, die erzeugt damit ja einen gewissen Interessenskonflikt. Ein Interessenskonflikt nicht auf ihrer eigenen Seite, aber halt, was will man sein als IT? Ist man der Erfüllungsgehilfe und macht alles möglich, was das Business macht? Oder sagt man da an der Stelle, du Business, warum brauchst du das? Ne? Ich meine, wir wissen es jetzt nicht alle besser, aber wir könnten immer argumentieren, wir reden eben hier über Prozesse, die so in dieser Form natürlich 100% aller anderen Unternehmen ja irgendwie auch haben. Ne? Warum müssen wir da so individuell sein, ne, dass es dann am Ende für uns als Unternehmen teurer wird? Ne, wir natürlich auch damit Abhängigkeiten erzeugen und so weiter und so fort. Aber ne, früher war die IT, wenn man so will, der Möglichmacher. Aber mit diesem Möglichmachen hat sie sich natürlich eben auch in gewisser Weise in dieses Risiko begeben, ne, dass dann plötzlich Abhängigkeiten entstehen zu entsprechenden Kompetenzen. Ne, und wenn die weg sind, was macht man dann? Und jetzt will plötzlich der Anwender oder der interne Kunde dann das doch irgendwie jetzt nicht mehr von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Ja, da müssen wir doch jetzt wieder anfangen, das Ganze umzuprogrammieren. Ne? Denkt nochmal an das Beispiel mit der Mehrwertsteuer in dem E-Post-System. Und dann dauert das lang und dann sind die internen Kunden unzufrieden. Ja? Das ist natürlich hundertprozentig passend auf das konkrete Thema, ne? Aber es dauert halt ewig lang und kostet jede Menge Geld. Ne? So, und Unzufriedenheit auf Seiten des internen Anwenders. Jetzt geht die IT hin und sagt, pass auf, interner Anwender, wir machen das jetzt anders. Du bist ja auch viel dynamischer unterwegs, wir müssen heute alle agiler sein, ne? Der Markt ist viel schneller unterwegs, ne? Du musst ganz schnell auch deine Anforderungen umsetzen können, Time to Market, bla 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 und ne? So. Also was macht die IT? Die kommt jetzt mit dem Inverse Conway Law und sagt, pass auf, wir nehmen out of the box, wir nehmen hier den Standard. Ne? Das wird nicht verbastelt, da können wir mal davon ausgehen, eigentlich so Pareto-Prinzip, bin ja ein großer Freund von Pareto, 80% unserer Anforderungen sind damit sofort alle abgedeckt. Und die restlichen 20, liebes Business, damit musst du leben, geht nicht anders, dann ändere deine Prozesse. So, was ist natürlich die Reaktion des internen Kunden? Ja, aber das passt jetzt aber wieder nicht genau auf das, was ich ja eigentlich will. Ich will es halt trotzdem wieder eben in rosa oder in grün. Und jetzt muss es nach Kirsche schmecken und bitte oben noch ein Tüpfelchen Sahne drauf. Ich hätte fast gesagt, man kann es halt nicht allen immer recht machen. Ne? Und das ist aber so ein bisschen dieser Balanceakt, in dem sich die IT bewegt. Aber es geht halt ganz klar in Richtung dieser nennen wir es mal, technologischen Standards. Ne? Und eben nicht mehr dieses Verspielte und Individuelle. Ne? Das merkt man übrigens auch, wenn man mal heute so ein bisschen in Richtung Softwareentwicklung schaut. Also wir sehen das selber wahr bei uns, bei der Time-to-Egg-Gruppe. Wir machen natürlich auch Full-Stack-Development, ne? Und auf der anderen Seite machen wir natürlich so Sachen wie Low-Code. Ne? Und wir sehen selber gerade, dass der Bedarf nach diesen Full-Stack-Development-Services zumindest in den letzten Monaten nicht so hoch war wie noch die Jahre davor. Dafür natürlich im Low-Code-Bereich der Bedarf entsprechend nach oben gegangen ist. Das ist für mich auch nochmal so ein Signal, dass auch Unternehmen eben sich so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, ich brauche hier was Individuelles. Kann ja durchaus immer wieder mal so den Bedarf geben. Ich denke mal an sowas wie irgendwie Website-Elemente. Da bin ich natürlich auch durchaus in so einem Bereich, wo ich an digitale Produkte ja vielleicht sogar denken muss. Also wo es wirklich auch dann eben im Sinne der Wertschöpfung einen echten Mehrwert hat, dass man dort was macht, ne? Und dort eben auch was Individuelles macht. Aber wie schon gesagt, bei den anderen Teilen, ich denke mal an so Prozesse wie zum Beispiel eben nochmal Finanzbuchhaltung, Controlling, andere Beispiele. Es ist ziemlich warm. Also wenn man auf dem Video sieht, dass ich schwitze wirklich. Ne? Hier sind, ich glaube, 33 Grad oder so. Ja, aber jedenfalls Marketing, HR, also People and Culture. Ne? Bis hin zu den IT-Prozessen, also klassisch IT-Service-Management-Prozesse. Ne? Dafür gibt es ja sogar Normen, ne? Also so ITIL, V4 und was weiß ich nicht. Security, ne? Also wo muss man hier also noch irgendwie so im Sinne der Individualisierung dafür sorgen, dass das wirklich dann hundertprozentig auf alle meine Anforderungen passt. Also eher dieser umgekehrte Weg. Ne? Man nimmt die Anforderungen auf, sucht nach etwas, was zu 80% diese Anforderungen erfüllt. Kann man davon ausgehen, dass es dann, wenn es dann meinetwegen auch noch von irgendwelchen Analysten durchaus vielleicht, sagen wir, positiv bewertet wird, dass man damit gut unterwegs ist. Ne? Das klingt jetzt alles sehr simplifizierend, ne? Aber ich wollte einfach auch mal euch so als Gedanken das Thema mitgeben. Ne? Also wenn ihr mal selber auf eure eigene IT schaut, wie viel von dem, was ihr aktuell im Einsatz habt, ist eher im Sinne von Conway Law eingeführt worden? Und wie viel davon ist eben im Sinne von Inverse Conway Law eingeführt worden? Und ich kann euch garantieren, dass das Verhältnis zwischen Conway Law Systemen und Inverse Conway Law System in den nächsten Jahren zugunsten der Inverse Conway Law Systeme sich verändern wird. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Also hätte ich was gesagt, schließe ich eine Wette drauf ab. Gibt ja in dem Zusammenhang sogar so Architekturansätze. Also so klassisch so, ich habe es auch, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Video angeführt, ne? Macharchitektur, ne? Microservices, ne? Also das sind sozusagen kleine Elemente, also auch so nicht monolithische Blöcke. Das heißt also, bloß weil ich von Standards spreche, heißt das nicht, ich muss alles aus dem Haus SAP nehmen, ne? Aber wir reden halt von Microservices. API, ja? API Economy, also wenn man so will, Lösungen, die dann aber über vordefinierte Schnittstellen auch Daten austauschen können. Dass ich also nicht wirklich riesen Aufwand habe, dort im Sinne von Abgleich von Datenmodellen dann nochmal da an der Stelle irgendwas zu programmieren, ne? API. C, Cloud Native, ne? Also natürlich auch im Sinne der Simplifizierung. Warum musst du das im Rechenzentrum betreiben? Na, da musst du für alle möglichen Sachen sorgen, angefangen von dem Gebäude hin zur technischen Infrastruktur, Strom, Wasser, ne, Sicherheit und Serverhardware muss auch noch rein und Kabel muss man auch noch legen. Warum nicht in die Cloud gehen? Ne? Alleine schon auch im Sinne von Nachhaltigkeit ist sicherlich die Verwendung von Rechenkapazitäten in der Cloud durchaus die bessere Alternative. Ja, also auch da nochmal kurzer Hinweis in Richtung ESG. Ja, und dann zu guter Letzt Headless. Ne? Also möglichst eigentlich nach Lösungen zu suchen, wo es eben nicht immer wieder auch die Notwendigkeit gibt, ein individuelles User-Interface zu nutzen, sondern am besten alles irgendwie über einen Browser beispielsweise, ne? Damit man also möglichst auch einen Landing-Spot hat für die User, ohne sie dann eben zu zwingen, beliebig viele Apps auf ihrem Rechner dann eben auch auszuführen. Ne? Ich warte sowieso auf den Moment, wo Microsoft irgendwann mal sagt, also Word, Excel, PowerPoint, das gibt es überhaupt nicht mehr als on-premise installierte Version, sondern das ist halt alles nur noch Cloud. Ne? Also ich meine, die fangen jetzt schon an mit Teams und Outlook. Da wird es sicherlich auch noch ein paar Veränderungen in dem Bereich von Microsoft geben. Da auch mal so eine kleine Vorhersage meinerseits. Ne? Ja, und mit diesem Machansatz, ne, bin ich eigentlich genau auf dieser Welle unterwegs, wenn es um das Thema Inverse Conway Law geht. Jo, also das mal heute sozusagen am schönen Samstagnachmittag hier in der Nähe von Unterkulm am Cinema 8. Da bin ich jetzt die letzten Tage und auch noch die nächsten paar Tage untergebracht. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ne? Wird weiter spannende Themen geben. Wie schon gesagt, ich bin gerade dabei, bei uns auch die ganzen Strategy Fellows mal so ein bisschen zu befragen. Da werden wir sicherlich auch mal so Themen im Bereich Spend Management diskutieren, im Bereich Softwareentwicklung mit Sicherheit, Prozessdigitalisierung, Identity und Access Management, IT Governance. Also da kommen noch ganz, ganz viele spannende Themen auf uns zu. Und insofern freue ich mich, wenn ihr dann eben auch dem Kanal hier oder dem Podcast entsprechend treu bleibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.